Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ich weiss, es ist noch ein bisschen früh, aber kulinarisch verführen kann man zu jeder Tageszeit, behaupte ich jetzt einfach mal. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Steinpilz-Risotto? Schön sämig, mit frischen Steinpilz. Oder Pastetli mit frischen Pilz. Oder ganz schlicht einfach so einen Pilztoast. Gibt es bei euch im Mau auch gerade einen Glunken, wenn ich euch von solchen kulinarischen Genüssen berichte? Pilzliebhaber kommen wieder voll auf ihre Rechnung. Es ist Pilzsaison und in der heutigen Treffpunkt-Sendung gehen wir dem geheimnisvollen Wesen vom Pilz auf die Spur und ihr werdet überrascht sein, was es da alles zu entdecken gibt. Was meint ihr zum Beispiel, wie viele Pilzarten gibt es überhaupt bei uns? Wir verraten euch das und vieles andere Wissenswerte über Pilz suchen, Pilz sammeln, natürlich auch ein bisschen Pilz essen. Ich bin Dani Vorler, herzlich willkommen heute Morgen hier bei DRSS.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. Must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused. Close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for.
Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret.
Einer von den ganz grossen Klassikern aus Frankreich, schon dessen «Et si tu n'existes pas» hier auf DRS1. Es wäre heute ein idealer Tag, dünkt es mir, um zu pölzeln. Die Pölz-Saison ist am Laufen und in unserer Sendung «Treffpunkt» auf DRS1 geben wir euch Einblick in die Welt von diesen geheimnisvollen und auch verführerischen Gewächsen. Dazu brauchen wir jemanden, der extrem daraus kommt, und vorstellen darf ich euch der Hans-Peter Neukomm. Er ist Pilzexperte vom kantonalen Labor Zürich und Sekretär von der Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgan. Hans-Peter Neukomm, ich habe vorhin die Frage herumgestellt, wie viele Pilzarten gibt es eigentlich?
Bei uns in den Wäldern und Fluren wachsen rund 5'500 verschiedene Pilzarten. Das ist eine extreme Menge.
5'500 verschiedene Pilzarten können ihr alle?
Nein, unmöglich. Also wenn jemand behauptet, er kenne alle Pilze, dann ist sowieso etwas suspekt, oder? Es gibt Pilze, die wachsen sehr selten und die kommt man vielleicht gar nicht ins Gesicht über, oder?
Jetzt, Ende August, Anfang September, ist Pilz-Hochsaison, oder jetzt hat sie angefangen. Was braucht es denn alles, damit Pilz entstehen?
Was es braucht, dass ein Pilz-Fruchtkörper entsteht, ist einmal das, dass der Pilz produziert ja Sporen. Und zwar Plus- und Minussporen, und die werden abgeworfen, wenn der Fruchtkörper reif ist. Dann die Pilzfruchtkörper, die Sporen abgerührt haben und vom Wind vertreibt worden sind, die fallen auf den Boden, und dort gibt es nachher so Pilzfäden.
Und das ist ein Waldboden, oder?
Also das, ja, ja, das ist dann im Wald rein oder auf der Wiese, je nachdem. Mhm. Und die Pilzsporen, die Fäden gebildet haben, die müssen sich dann wieder treffen. Also das ist eine sexuelle Weitervermehrung. Ein Plus und ein Minus muss zusammenkommen, und dann entsteht wieder so ein Knöllchen, sogenannte Primordien. Und wenn die Wetterbedingungen dafür gut sind, dann entsteht wieder ein Pilzfruchtkörper.
Und was genau für Wetterbedingungen braucht es denn?
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Pilze sind natürlich launische Individuen. Und die machen, was sie wollen und nicht gerade, was wir wollen. Also wenn es jetzt geregnet hat und feucht ist, dann ist sicher mal, sagt man, auch Pilzwetter, oder? Aber nicht immer gerade kommen dann auch die Fruchtkörper.
Wenn dir das sagen, dass das launische sind, die Pilze, dann sehe ich gerade das Leuchten in euren Augen. Hans-Peter Neukomm, was ist für euch die Faszination an diesen Pilzen?
Ja, die verschiedenen Fruchtkörperbildungen und auch die Farben, die extremen, oder? Es geht nicht nur, dass natürlich der Pilzfruchtkörper auch einen kulinarischen Wert hat für uns, sondern wenn wir die Saftlinge anschauen mit diesen extrem leuchtenden Farben, dann ist das auch für die Augen ein Schmaus.
Und ein Naturerlebnis natürlich, wenn man so im Wald unterwegs ist und auf die Pilze trifft.
Ja, es ist auch extrem schön, wenn man in den Wald reingeht. Und dann kann man sich auch sehr gut erholen vom Stress, oder? Wo man hatte, vielleicht bei der Arbeit und so. Man kann wirklich abstellen und ist für sich.
Und der Pilz, den man sieht, wachsen, der vorne schaut, das ist ja nur ein Teil. Tief in der Erde innen geht es weiter, oder?
Ja, das ist richtig, oder? Wir haben im Boden ein richtiges Geflecht von Pilz. Und das sieht man auch, wenn man dann nachher den Erdboden ein bisschen aufscharren tut, so ein richtig weisses Geflecht.
Und was hat das für eine Aufgabe, das Geflecht? Ist das für irgendetwas da oder ist das einfach im Boden und bleibt dort und man weiss eigentlich nichts darüber?
Also von diesen 5500 verschiedenen Pilzarten haben wir etwa ein Drittel Mykorrhizapilz. Mykorrhizapilz, die leben in einer Symbiose mit einer Baumwurzel zusammen und umschliessen die Feinwurzel vom Baum.
Also, ist ein bisschen, wenn ein Team, verstehen wir das recht, wenn ein Team, richtig, da ist der, ja, Pilz, genau, wo irgendwie Zulieferer ist, der auch für einen Baum.
Jawohl. Also, es ist ein Ernährungsaustausch, oder? Der Baum profitiert vom Pilz, indem er Wasser aufnehmen kann und Spurenelemente. Im Gegensatz zu dem kommt der Pilz nachher Kohlenhydrat in Form von Zucker rüber.
Sagenhaft, was es alles zu wissen gibt über Pilz. Ich sage Pilz, müsst entschuldigen. Das ist für die Leute ist das grauenhaft zum Hören. Ich kann es nicht anders sagen, ist mein Dialekt. Ich sage Pilz. Und ich frage, wo findet man eigentlich was für Pilz und wie geht man pilzeln? Ihr hört das bei uns hier in wenigen Minuten in der Sendung Treffpunkt auf DRS1 über Pilz.
I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine.
Just can't live without you.
Gruppe America, hier auf DRS1, Sister Golden Hair. Es ist Pilz-Saison. Unser Thema heute in der Sendung Treffpunkt auf DRS1. Wisst ihr, wo gehen suchen, um zu pilzeln? Dieser Frage ist meine Redaktionskollegin Doris Rothen nachgegangen. Sie hat sich mit der erfahrenen Pilzsammlerin Liliane Doria getroffen. Die ist Pilzkontrolleurin und Präsidentin von der Vereinigung der amtlichen Pilzorgane von der Deutschen Schweiz. Die beiden Frauen sind also zusammen pilzeln.
Da ist etwas. Etwas Grosses, etwas Hübsches. Etwas, das Anfänger immer in Kontrolle bringen. Das ist ein Samtfußkrempling, ist aber leider kein Speisbild. Mit dem hat man jetzt hier sonst ein Nachtessen mit dieser Menge.
Den Samtfußkrempling haben wir schön stehen. Es ist nicht gerade Wetter zum Pilzeln. Es war lange viel zu trocken. Und das ist ja schon der erste Tipp von Liliane Doria. Pilzen haben es gerne warm und feucht. Wenn man sich dann auf die Pirsch macht, dann geht man in den Wald. Es ist gleich in Welle, es kann irgendein Wald sein.
Es gibt nicht in jedem Wald die gleichen Pilze. Je nach Bäumen sind die verschieden, aber Pilze gibt es in jedem Wald.
Und er langsam laufen, viel Geduld haben und vor allem gut schauen.
Also die Pilze, die für den Magen interessieren, wachsen am Boden. Es gibt natürlich auch Pilze, die am Stamm wachsen, dann müssen wir rauf schauen. Aber so muss man runter schauen. Und das Auge muss man ein bisschen schulen.
Das Auge schulen, das tut man, indem man halt gäng wieder geht. Oder auch mal mit jemandem geht, der sich schon ein bisschen auskennt. Es ist natürlich nützlich, wenn man weiss, wie die Pilze aussehen, die man sucht. Den Anfänger empfiehlt Liliane Doria, sich mal auf zwei Sorten zu beschränken.
Die suchen vorzugsweise Eierschwimm- und Steinpilze suchen. Und die sind relativ ring erkennbar und auch recht gut sichtbar, vor allem der Eierschwimm.
Der Eierschwumm, weil er so schön gelb aus dem Laub rausleuchtet. Er hat eine kleine Form wie ein Trichter. Und der Steinpilz, der hat eine schöne, typische Pilzform. Der Hut ist braun, der Fuß hell und die Unterseite vom Hut sieht aus wie ein Schwumm mit ganz vielen kleinen Poren. Aber nicht nur Pilze sollte man ein bisschen kennen, sondern auch Bäume. Pilze wachsen nämlich im Bereich der Wurzeln der Bäume und den findet man gegen etwa bei den gleichen Bäumen.
Es gibt Pilze, die ganz speziell mit ihrem Wirtsbaum wachsen. Eine Lärche zum Beispiel. Dort hat er zwei, drei Pilze. Einer ist der Goldröhrling, die wirklich einfach in der Umgebung von einer Lärche wachsen. Der Steinpilz, der ist nicht ganz so wählerisch. Der kann im Buchenwald oder bei den Tannen wachsen. Und wenn man Herbsttrompeten oder Totentrompeten, man kennt sie unter diesem Namen, sucht, dann muss man die nicht bei den Tannen suchen, weil die wachsen bei den Buchen.
Es gibt auch Pilze, die einander quasi gegenseitig verraten.
Jetzt hier in dieser Ecke, da könnte jetzt zum Beispiel Fliegenpilze stehen. Die sieht man dann von Weitem. Und dann können sie dann vielleicht, das sagt man auch, weil das gleiche Biotop hat, einen Steinpilz haben. Und dann schaut man dann ein bisschen näher. Dann schaut man dann bleiben stehen und schaut noch ein bisschen näher. Das wissen auch viele Leute. Oder? Der, der Fliegenpilze hat, hat es dann auch Steinpilze. Das heisst nicht, dass es so auch hat und vor allem heisst nicht, dass es zur gleichen Zeit hat, aber zumindest schauen lohnt sich.
Solche Tipps und Tricks kann man sich zum Beispiel in einem Pilzverein holen, bei einem Kurs oder natürlich auch in einem Buch. Pilze hat es, wenn das Wetter stimmt, eigentlich überall. Aber es gibt Orte, wo Liliane Doria sie nicht nehmen würde, auch wenn sie noch so lustig aussehen.
Man kann überall Pilze finden, auch an Autobahnraststätten. Aber dort würde ich es einfach nicht sammeln, weil es dann Bleipilze sind. Und man kann auch auf dem Friedhof pilzeln, dort hat es sicher auch. Morcheln zum Beispiel werden viel auf einem Friedhof gefunden. Aber vielleicht hat man da andere Beweggründe, dass man nicht unbedingt geht.
Das muss, glaube ich, wirklich nicht sein. Auf dem Friedhof pilzeln. Das waren Tipps von Liliane Doria, Präsidentin der Vereinigung der amtlichen Pilzkontrollorgane der Deutschschweiz. Pilz sammeln kann eigentlich jeder, der ein gut zu Fuss ist. Was vielleicht nicht alle wissen, wer geht Pilz sammeln, muss auch über ein paar Vorschriften und Regeln Bescheid wissen. Auf was es hier alles ankommt, das wollen wir nachfragen, hier in der Sendung Treffpunkt auf DRS 1 zur Pilz-Saison 2012. Verkehrsinfo DRS von 9.31 Uhr in der Westschweiz auf der A12 Richtung Freiburg zwischen Matran und Freiburg Süd. Stau wegen eines Unfalls. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Verlockung ist gross. Ein Steipholz-Risotto zum Znacht mit einem feinen Rotwein, guter Gesellschaft, wo man dann stolz erklären kann, dass man die Pilze eben selber gesammelt hat. Ja, es ist Zeit zum Pilzeln. Bei uns in der Sendung Treffpunkt auf DRS1 erfahren wir, auf was es beim Pilzeln alles ankommt. Der Hans-Peter Neukomm gibt uns Auskunft. Er ist Pilzexperte vom kantonalen Labor Zürich und Sekretär von der Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorganisationen. Gar nicht, wie das offiziell heisst, Hans-Peter Neukomm. Wie ist denn das jetzt? Wie erntet man denn eigentlich Pilz richtig? Gibt es da bestimmte Regeln, gar Vorschriften, wie man Pilz muss nehmen im Wald?
Die Leute fragen immer wieder, ob man Pilz ausdrehen oder abschneiden soll. Im Prinzip für den Pilzfruchtkörper, fürs Wachstum spielt das keine Rolle. Den Pilz kann man auch ausdrehen, genauso wie man ihn abschneiden kann. Also wenn man den Pilz abschneidet, dann verfault einfach der Stiel und sonst würde der ganze Fruchtkörper verfaulen, oder? Jetzt ist es aber so, dass auch an der Stielbasis unten von einem Pilzfruchtkörper wichtige Bestimmungsmerkmale hat. Und wenn man natürlich einen Pilz nicht hundertprozentig kennt, dann nachher fehlen nachher die Merkmale, oder?
Also man muss ja auch sicher sein, dass man den Pilz überhaupt nimmt, oder? Also ich weiss nicht, liegt da drinnen, dass man dran schnuppert oder dass man da sogar vielleicht irgendwie ein kleines Dingerli auf die Zunge nimmt? Oder ist das schon gefährlich, im Fall, dass es eben nicht einen guten ist?
Also der Geruch ist sicher auch ein wichtiges Bestimmungsmerkmal. Es gibt viele Pilze, die haben zum Beispiel einen Knoblauchgeruch oder einen Anisgeruch, einen Bittermandelgeruch oder stinken nach Leuchtgas und so. Das sind charakteristische Bestimmungsmerkmale. Auch Geschmacksprobe sagt einem etwas aus über eine gewisse Pilzart. Das heisst, wenn ein Pilz zum Beispiel mild ist, vor allem bei den Täubling, aber nur bei dieser Gattung macht man das, dass ein Pilz, der mild ist, den kann man dann essen. Und ein Pilz, der scharf ist, den kann man nicht essen. Der ist dann sogar leicht giftig.
Aber ich habe es richtig verstanden. Man sollte nur dran schmücken und nicht wirklich auf die Zunge nehmen beim Ernten von Pilzen.
Ja, also es spielt im Prinzip keine Rolle, wenn man es nachher wieder rausspeuzt, oder? Wichtig ist, dass man es nachher wieder rausspeuzt, wenn man eine Geschmacksprobe macht, oder? Ob jetzt der Pilz mild, bitter oder scharf ist. Das ist wichtig, dass man es einfach nachher wieder rausspeuzt. Es passiert sicher nichts.
Wieso, Hans-Peter Neukomm, geht man eigentlich mit einem Körbli Pilz sammeln? Ist das jetzt einfach, weil es so romantisch aussieht und so ein bisschen die Märli-Landstimmung wiedergibt? Oder hat das, Märli ist ja gar nicht so ein schlechtes Stichwort. Das ganze Pilzzeug hat sehr viel mit Märli zu tun. Sie haben ja dementsprechend eben, voilà, und sonst auch noch Hexen und weiss nicht, was es alles für tote Trompeten und Sachen gibt, oder? Aber jetzt sind wir abgekommen, wegen Märli, wegen dem Körbli. Warum nimmt man das Körbli?
Also ein Plastiksack ist sehr ungeeignet für Pilze. Pilze sind leicht verderbliche Lebensmittel. Und im Plastiksack innen fangen die schnell an schwitzen, bilden Kondenswasser und werden nachher giftig, oder? Also auch Speispilze. Darum tut man luftige Gebinde, wie zum Beispiel einen Korb, verwenden, wenn man geht Pilze sammeln.
Jetzt, wenn alle Pilze sammeln, dann stellt man sich vielleicht vor, dass das ein bisschen ein Problem könnte geben. Also, wie wichtig ist es zum Beispiel auch, dass gewisse Pilze geschützt werden? Also, Stichwort Artenvielfalt.
Ja, um die Artenvielfalt zu erhalten, hat man die Pilzschutzverordnungen eingeführt seit 1972. Jetzt hat man aber gemerkt, dass die Pilzschutzverordnungen in den Kantonen, wo die Schutzverordnungen haben, am Ziel vorbeischiessen. Also die wären gar nicht nötig. Dann ist es so, dass die Pilzschutzverordnungen nicht untereinander koordiniert sind. Also der kantönliche Geist lässt da wieder einmal grüssen, oder? Und immer mehr Kantone sind jetzt auch der Überzeugung, dass zum Beispiel die Schonzeiten vom 1. bis zum 7. oder vom 1. bis zum 10., wo ja absolutes Pflückverbot gilt, abgeschafft werden.
Die haben jetzt hier die Mengenbeschränkungen auch angesprochen, die eben von Kanton zu Kanton verschieden gehandhabt sind. Wir haben das heute Morgen auch gehört in unserer Sendung Espresso hier auf DRS1. Und es haben auch verschiedene DRS1-Hörer sich über unsere Shoutbox auf drs1.ch gemeldet. Und eine Mengenbeschreibung schreibt uns hier zum Beispiel der Walter Stünzi. Eine Mengenbeschränkung gibt es ja zum Beispiel beim Sammeln von Heidelbeeren oder Bärlauch auch nicht. Deshalb seid ihr freie Pilze für alle. Seid ihr da einverstanden?
Ja, sicher. Man hat ja gesehen, in einem langen Forschungsprojekt von der WSL, das ist Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, dass Pilzsammler keinen Einfluss hat auf das Wachstum des Pilzfruchtkörpers. Oder? Also könnte man die Pilzschutzvorschriften sicher abschaffen.
Oder einfach ein bisschen allgemeiner machen.
Sicher, ja. Zum Beispiel eine Mengenbeschränkung, das kann ich noch begreifen. Dass man sagt, 2 Kilo pro Tag und Person, dass auch eine Art, also eine gerechte Verteilung ist von einem begehrten Waldprodukt.
Also man muss ja eigentlich immer wieder an die Vernunft der Menschen appellieren. Die Frage ist nur, ob es funktioniert.
Ja, das ist natürlich so. Es gibt natürlich immer wieder auch bei uns gierige Leute, oder? Die meinen, sie können dann kiloweise Pilze sammeln. Und das ist auch vielleicht, ein ethisches Problem, oder?
Also die Gier auch von den Leuten, dass sie, wenn es etwas gratis gibt und sie einfach gar können ablesen im Wald, einfach zugreifen. Der Andreas Arecker, DRS1-Hörer, schreibt: An die Vernunft der Menschen? Fragezeichen. Wäre schön, könnte man an die appellieren, wenn es sie dann gäbe.
Ja, das ist sicher so. Also die Vernunft ist sicher ein Problem. Und wir haben auch immer mehr Vorschriften und Gesetze und so bei uns in der Schweiz. Oder? Also man muss auch den Hund jetzt überall an die Leine nehmen und so. Und das ist natürlich unschön. Wir werden immer mehr eingeschränkt.
Das ist genau wieder das Votum, das jetzt ein anderer Hörer auch schreibt, dass er eigentlich findet, es muss nicht alles immer überregelt werden. Oder? Aber dann müsste eben die Vernunft wieder funktionieren.
Das eben, die Vernunft, die funktioniert halt nicht immer. Oder? Die Gier der Leute ist halt manchmal größer. Grösser als die Vernunft.
Und es dünkt mir auch, es sei im Moment auch ein bisschen ein Trend, Gott zu pilzeln. Ganz spezielle Pilzarten sind sehr begehrt, wie zum Beispiel Trüffel. Und wenn ich jetzt einen Trüffel sage, dann spitzen viele Toren, Gourmet, Feinschmöcker sind an Trüffel interessiert, wo es die Trüffel gibt und was unsere Trüffel hier in der Schweiz mit denen unterscheidet, die so teuer und kostbar sind aus Italien. Darüber mehr gerade nach Opus. Einen zum Mitklatschen. Life is life. Pilzsaison hier in der Sendung Treffpunkt auf DRS1. Das Thema heute am Morgen, ich habe vorher die Trüffel erwähnt, da kommen vielleicht auch die Alba-Trüffel aus dem Piemonte sind, wo man immer wieder davon liest, dass die pro Kilo bis zu 10'000 Franken gehandelt werden. Frage an Hans-Peter Neukomm, unseren Pilzexperten hier im Studio. Was für einen Trüffelboom hat das ausgelöst, dass ständig von diesen teuren Trüffeln ist berichtet worden?
Also auch bei uns in der Schweiz findet man sehr viel Trüffel. Und das haben natürlich auch dann Leute gemerkt, die diesen Trüffel schon lange mal angehen wollten. Und bei uns in den Wäldern nördlich von den Alpen kommt vor allem die Burgundertrüffel vor. Also nicht die teure Alba-Trüffel von Italien oder Istrien oder zum Beispiel die Périgord-Trüffel, die ja aus dem Frankreich bekannt ist.
Heisst das, dass die Trüffel, die bei uns vorkommen, erstens mal nicht den Wert haben wie der Alba-Trüffel und auch nicht so gut sind?
Das kann man nicht sagen, dass sie nicht so gut sind. Das ist natürlich individuell verschieden. Jeder empfindet es wieder anders. Aber was man kann sagen kann, dass der Preis von dieser Burgundertrüffel, die man in der Schweiz findet, ca. zwischen 600 und 800 Franken liegt. Wenn man natürlich sich vorstellt, dass für eine Périgord-Trüffel 3'000 Franken zum Teil zahlt wird und für die Alba-Trüffel aus Italien 10'000 Franken, ist das ein kleiner Teil.
Aber Trüffel suchen, Hans-Peter Neukomm, das ist nicht für jedermann, oder? Da braucht es schon ein spezielles Gespür und häufig hört man ja, dass man es da auch mit speziellen Hunden geht Trüffel suchen.
Ja, Trüffel suchen braucht sicher einen Trüffelhund. Früher hat man es ja mit dem Trüffelschwein gesucht oder sogar mit den Trüffelflügen. Aber heutzutage sind alles so ausgebildete Trüffelhunde, wo sich vor allem die Lagotta-Hunde eignen. Und die Leute meinen immer, sie werden schnell reich mit dem Trüffelsuchen auch in der Schweiz. Das ist aber sicher nicht der Fall. So viel Trüffel findet man jetzt nicht, dass man dann sich da kann bereichern mit dem.
Und es ist auch nicht so, dass die Hünge einfach automatisch Trüffelhünge sind. Ich habe das richtig verstanden. Die müssen wahrscheinlich mit viel Aufwand auch auf das ausgebildet werden.
Ja, das ist richtig, oder? Also, ein Trüffelhund kann man abrichten, damit er die Trüffel dann auch findet, oder? Aber das sind spezielle Hunde, die dann so abgerichtet werden.
Hans-Peter Neukomm, in Italien und Frankreich hat es eine lange Tradition, dass es so ganze Trüffelmärkte gibt. Wie sieht das eigentlich aus bei uns in der Schweiz?
Bei uns in der Schweiz hat man noch nicht so viele Trüffelmärkte organisiert. Seit 2010 hat die Schweizerische Trüffelvereinigung jetzt angefangen mit dem. Und es gibt auch bei uns in der Schweiz das Jahr 4 Trüffelmärkte in Bern, in Biel und sogar in Winigen, das ist im Kanton Zürich, gibt es einen grösseren Trüffelmarkt.
Wenn ihr Interesse habt, dann haben wir euch Informationen bereitgestellt bei uns im Internet auf drs1.ch. Alles über Pilz, alles natürlich auch im Speziellen über Trüffel oder auch über die Trüffelmärkte. Bei drs1.ch bekommt ihr die nötigen Informationen. Frage an euch, habt ihr auch schon mal, sagen wir mal, schlechte Erfahrungen gemacht beim Pilz sammeln? So, dass es euch oder euren Gästen, ihr wisst, was ich meine, schlecht geworden ist, dann sind wir an euren Erfahrungen interessiert. Schaltet euch doch bei uns in die Sendung ein. 0848 440 222 Telefonnummer oder per Mail studio@drs1.ch. Schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Pilzen, respektive Pilz essen? 0848 440 222.
Yeah.
Bob Moore Orchestra mit einem schönen Instrumentaltitel Mexiko auf der.
An dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
Wer pölzeln will, der muss in einer Sache natürlich sicher sein, sonst könnte der Schuss hinten raus. Und wie? Hier davon können ein paar Leute ein Lied singen. Konkret ein Beispiel von einer DRS1-Hörerin, gerade in wenigen Augenblicken. Hier in der Sendung Treffpunkt. Schönen guten Morgen von mir, Dani Vorler. Wer den kulinarischen Genüssen gegenüber nicht abgeneigt ist, der wird sich in diesen Tagen an frischen Pilzgerichten erfreuen können. Etwas Wunderbares, etwas Verführerisches ja auch, wenn wir schon gesagt haben, schon das Zubereiten von so Pilzgerichten lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Aber Achtung, wenn es dann mal einmal ist, mit einem falschen Pilzköcherl in der Pfanne. Erfahrungen gibt es da diesbezüglich schon dazu. Zum Beispiel von der DRS1-Hörerin Margrit Bertschi. Guten Tag, Frau Bertschi.
Grüezi, Herr Vorler.
Was habt ihr erlebt mit einem Pilz, der euch nicht so gut da hat?
Ja, also das ist so, ich wohne am Waldrand und das ist ein grosser Wald. Und mein Mann war Pilzsammler gewesen. Also er ist jetzt gestorben, aber nicht am Pilz. Und dann ist er immer Pilz sammeln und hat wirklich nur die genommen, die er hundertprozentig gesessen war.
Ja.
Dann dann ist Folgendes passiert. Er hat die Pilze heimgebracht. Ich habe ein Pilzgemüse gemacht. Wunderbar. Hat geschmeckt. Wir haben beide gegessen. Eine halbe Stunde oder wie viel später habe ich müssen brechen.
Ja.
Und dann haben wir es wieder probiert und wieder probiert. Ich habe jedes Mal immer wieder müssen brechen.
Ah, das sind aber die auch noch gut. Die probieren es immer wieder und müssen brechen.
Sie haben es zu gerne gehabt. Ich habe gedacht, ja, das ist jetzt einmalig, ist mir vielleicht sonst nicht gut gewesen. Ja, nein, und dann sind wir im Wattland gewesen, im Ferienhaus. Dort ist er auch gepilzelt. Auch Tito dasselbe wieder müssen brechen. Dann habe ich es aufgegeben. Und die Frage ist, warum? Was ist da passiert? Ich habe dann einmal ein Pilzgemüse auf dem Markt gekauft. Ein fertiges Pilzgemüse. Ich denke, jetzt probiere ich es einmal mit dem Markt. Siehe da, ist nichts passiert. Alles tiptop.
Aber euer Mann hat es denn nichts gemacht?
Nein, er hat mich also nicht vergiftet.
Ja, ja, ja.
Er hat selber auch gegessen und hat nichts gehabt. Das ist ganz
klar. Also mit anderen Worten, Frau Bernschi, dir hat die Antwort eigentlich nicht mehr so, so schlecht gegangen ist.
Nein, ja. Nein, so, Gott sei Dank nicht. Es ist tiptop. Ich kann jetzt Pilze essen, aber nicht für selber gesucht. Ich kaufe sie jetzt einfach auf dem Markt, weil ich sie so gerne habe.
Frau Bertschi, danke euch für eure Erfahrung und ich hoffe, ihr müsst hier nicht mehr solches Zeugs erleben. Das ist unschön.
Aber darf ich noch etwas sagen?
Ja, kurz.
Was ich ganz kurz den Frühling bei mir im Garten, im eigenen Garten, morgeln gefunden.
Das ist ein Phänomen, das man gut könnte. Also ich habe Hans-Peter Neukomm, unser Pilzexperte hier im Studio. Im eigenen Garten gibt es immer wieder so Morchelfunde, oder?
Ja, vor allem auf dem auf dem Häcksel. Da kommen jetzt vermehrt auch Pilze, wie zum Beispiel die Speismorcheln oder die Konika, das ist die Spitzmorcheln vor. Und da kommen auch immer wieder verwunderte Pilzsammler in Kontrolle und fragen, ist das überhaupt möglich, dass im Garten rein Morcheln wachsen können? Weil die Morcheln, die findet man ja nicht im Garten normalerweise, sondern an Flussläufen oder Bachläufen und so, oder bei den Eschen zu vor allem.
Und das sind wirklich auch Morcheln, die nicht irgendwie jetzt könnten gefährlich sein, sondern das sind richtige Morcheln, Punkt.
Ja, man muss natürlich eins sagen, wenn man Morcheln nicht kocht, ist sie sicher giftig, oder? Die hat hitzelabile Giftstoffe drin, wo, wenn man sie gut kocht, dann nachher kaputt gehen, oder? Darum ist es auch wichtig, dass man Pilz gut kochen tut.
Jetzt am Telefon DRS1-Hörerin Trudi Miliarina. Frau Miliarina, ihr habt auch Erfahrungen gemacht mit Pilzen, die noch nicht gut haben. Was ist passiert?
Ich bin im Spätherbst, Anfang November, am Morgen früh in Pilz. Eine wunderschöne, ich glaube, es sind Blutchampignon gewesen.
Blutchampignon?
Ja. Nun, item, schön, und ich bin heim gekocht und habe gleich müssen Bauchweh bekommen, nicht müssen brechen. Und er hat die Reste der Pilz, den Abfall vorgenommen, angeschaut. Ja, es muss sich der Pilz, ich muss keine Angst haben. Ich konnte 3 Tage nicht arbeiten. Die Pilze haben dann allemal Reifen gehabt.
Was haben sie gehabt?
Reifen.
Was ist das?
Gefroren.
Aha.
Das Reifen.
Ja. Das ist jetzt etwas, der Herr Neukomm sagt, das ist jetzt etwas, das er nicht könnte, gell?
Aha.
Nein, das kann ich nicht. Also Reifen, also...
Die haben... Es war gefroren gewesen. Das habe ich nachher gesehen. Weil die Wiese ist aufgetaut, aber der Pilz hat kein Merkmal gehabt, als er gefroren wäre.
Aber das ist eure Interpretation, Frau Miliarina, dass jetzt das durch Reif könnte Gift ausgelöst haben und das ist jetzt etwas, was der Herr Neukomm nicht könnte, oder Herr Neukomm?
Nein, also im Normalfall, wenn ein Pilz gefroren ist, dann ist der sicher noch essbar. Mhm. Also ich meine, man tut ja auch Pilze konservieren, indem dass man sie tiefgefroren tut und da passiert nichts. Die kann man nachher essen.
Aber eben jetzt die 2 Telefone, die wir gehört haben von Hörerinnen, die so eine Erfahrung gemacht haben, zeigen eigentlich auch deutlich, so sicher ist eigentlich nichts. Man weiss nicht so recht, warum und wieso. Und wegen dem ist es ja unablässig, dass man auf eine Pilzkontrolle geht, wenn man beim Pilzeln war. Und über das möchten wir ein bisschen näher erfahren, was denn dort genau passiert auf so einer Pilzkontrolle, das in ein paar wenigen Minuten hier in der Sendung Treffpunkt auf DRS1. Musik jetzt vom Herbert Grönemeyer, Der Weg.
Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben. Es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden. Nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten, haben uns verzettelt, uns verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. Es war ein Stück vom Himmel, dass es dich gibt. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Noch nicht Schnobe, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Den Film getanzt in einem silbernen Raum, vom goldenen Balkon die Unendlichkeit bestaunt, alles versunken, trunken, und alles war erlaubt, zusammen im Zeitraffer mit Sommernachtstraum. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Nur der Schnurr, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Dein sicherer Gang, deine wahren Gedichte, deine heitere Würde, dein unerschütterliches Geschick. Du hast der Fügung deine Stirn geboten, hast ihn nie verraten, deinen Plan vom Glück, deinen Plan vom Glück. Ich gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert, neue Zeitreise auf eine Welt, habe dich sicher in meiner Seele. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt.
You can go ever been. Ladders to the heavens in search of something more. How it seems to me, mystery is melodies on the shoulders.
Schweizer Musik von Anna Rossinelli. Holiday haben wir gehört auf der Seis. Wer gerne Pilzgericht hat, tut gut damit, 100% sicher zu sein, was für Pilze hier im Teller sind. Die Pilzsaison hat angefangen. Wir widmen dieser Pilzsaison heute eine ganze Treffpunkt-Sendung auf der Seis und begleitet werden wir vom Hans-Peter Neukomm, Sekretär von der Vereinigung Amtlicher Pilzkontrollorgane, wie das offiziell heisst. Herr Neukomm, wir haben vorher gehört von Hörerinnen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, die schlechte Pilze gegessen haben, dass sie Bauchweh haben bekommen, dass sie gar einmal brechen müssen. Wichtig wäre ja, dass man mit dieser ganzen Ernte auf eine Pilzkontrollstelle geht. Wie funktioniert das genau? Könnt ihr uns das kurz beschreiben, auf einer so einer Kontrollstelle, was läuft dort?
Ja, also verschiedene Gemeinden in der Schweiz, die haben eine Pilzkontrollstelle, wo man kostenlos kann ihr Sammelgut von der Pilzsammlung kontrollieren lassen. Und die können von allen in Anspruch genommen werden. Wichtig ist es einfach, wenn man einen Pilz wirklich nicht hundertprozentig sicher kennt, dass man dann die ganze Ernte auf Pilzkontrolle bringt, wo ja der Pilzkontrolleur, das ist ein ausgebildeter Mann von der WABKO, die Schweizerische Vereinigung für amtliche Pilzkontrollorgan, er leitet dort auch eine Prüfung ab und erst nach dieser Prüfung kann er auch als Pilzkontrolleur gewählt werden. Dass man zum Pilzkontrolleur geht, wo dann nachher die essbaren, ungenüssbaren und die giftigen Pilze aussortiert.
Aber jetzt sagt vielleicht ein Hobby-Pilzsammler, ich mache das jetzt schon 20 Jahre, ich brauche doch sicher nicht so einen Kontrolleur und sonst habe ich ja sonst noch ein Büchlein, wo ich schauen kann, ob es der richtige Pilz ist.
Ja, das ist immer so ein bisschen der Fall, oder? Also wenn wir jetzt nur gehen Eierschwämme und Steinpilze sammeln und die hundertprozentig sicher kennt, dann ist es vielleicht nicht nötig, dass man auf Pilzkontrollstelle geht,
oder? Ja, man kann sich eben noch fragen, ja, was gibt mir die Sicherheit, dass der Pilzkontrolleur alle kennt?
Ja, also er hat ja eine Prüfung gemacht und er kennt sicher einige Pilzarten, oder? Sonst würde er das verantwortungsvolle Amt gar nicht ausüben.
Was ist denn das für eine Ausbildung, Hans-Peter Neukomm?
Eben die Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgan tut die Leute ausbilden zum angehenden amtlichen Pilzkontrolleur. Der muss eine Prüfung ablegen mit einem einwöchigen Kurs. Das sind verschiedene Teilprüfungen. Und erst, wenn er die bestanden hat, kann die Gemeinde ihn dann nachher auch wählen, zu einem Pilzkontrolleur.
Der muss gewählt werden?
Der muss gewählt werden von der Gemeinde, ja.
Der muss viel Pilze noch gegessen und überstangen haben, dass man den überhaupt wählt, oder?
Ja, nicht unbedingt. Vielleicht hat der Pilz gar nicht gern, aber er liebt natürlich das Hobby Pilz sammeln und Pilz bestimmen, oder?
Wie gut sind die Kontrollorgane bei uns in der Schweiz? Im Vergleich vielleicht auch zum Ausland?
Also im Ausland gibt's das in dem Sinn gar nicht. Wir haben ein sehr gutes ausgebautes Pilznetz von Pilzkontrollstellen, oder? In der Schweiz. Das sind etwa 400 Mitgliedsgemeinden. Und in diesen Pilzkontrollstellen eben, wo dann nachher die Pilze aussortiert werden, da sind die ausgebildeten Pilzkontrolleure sicher, dass also keine giftige Pilze oder ungenüssbare Pilze nachher in dieser Pilzernte hat, die die Sammler nachher heimnehmen. Also ganz sicher.
Wobei, Hand aufs Herz, Hans-Peter Neukomm, man sagt wie immer, hundertprozentig ist nichts in diesem Leben. Jetzt kommt wieder das, oder? Die Frage, oder? Ist es wirklich hundertprozentig? Nein, eigentlich nicht, oder?
Ja, sicher gibt es nichts, das hundertprozentig ist, aber die Pilzkontrolleure sind so gut ausgebildet und machen auch Wiederholungskurse und so, dass in den letzten sicher einige 10 Jahre keine Pilzvergiftung mit kontrollierten Pilzen passiert ist.
Also das ist schon mal eine Auszeichnung?
Ja, also uns ist keine Pilzvergiftung bekannt, die nach kontrollierten Pilzen passiert ist, wo wir mit einem Pilzkontrolleur gewesen sind.
Eben, Und dann gibt es aber gleich noch die mit dem Büchli durch den Wald durchgehen und das Gefühl haben, es sei jetzt eben der Pilz. Oder vielleicht sogar heutzutage mit dem Handy ein anderes Foto schicken, Hans-Peter Neukomm.
Ja, das gibt es natürlich immer. Das kann man gar nicht verhindern. Man kann ihnen die amtlichen Pilzkontrollstellen in den Gemeinden anbieten. Aber ob jeder nachher, der Pilz sammelt, dort hingeht, die Pilz kontrolliert, das ist jedem selber überlassen.
Und angenommen, wir hätten wirklich mal so einen schlechten Pilz eingenommen, so wie wir das vorher von diesen beiden Frauen haben gehört. Angenommen, das ist passiert, da gibt es Nummer 1. Anrufe 145, Schweizerische Toxikologische Informationszentrum, bekannt unter dem Namen Toxzentrum. Was für Hilfe kann dort angeboten werden? Dem gehen wir nachher hier bei DRS1 in der Sendung Treffpunkt.
Like a puppet on a string.
I'm just a lonely boy, lonely and blue. I'm all alone with nothing to do. I've got everything you could think of. But all I want is someone to love. Someone, yes, someone to love. Someone to kiss. Someone to hold. At a moment like this, I'd like to hear somebody say, I pray so hard to the heavens above.
Paul Anka hier auf DRS 1 mit dem Lonely Boy. Verkehrsinfo DRS von 10.28 Uhr in der Ostschweiz. Auf der A1 Richtung Zürich zwischen Wiel und Münchwilen stockt der Verkehr wegen eines Unfalls. Der Treffpunkt heute über die aktuelle Pilz-Saison. Wer Pilz konsumiert, tut gut damit, genau zu wissen, was für Pilz hier auf dem Dauer landen. Eine Pilzvergiftung ist alles andere als lustig. Trotzdem, wenn es passiert, dann ist ganz, ganz schnell das Handeln gefragt. Am besten gerade der Griff zum Telefon Nummer 145. Das Tox-Zentrum ist das. Und vorstellen darf ich euch vom Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrum Katharina Schenk. Sie ist dort Ärztin mit dem Spezialgebiet Pilzvergiftungen. Frau Schenk, was genau macht ihr denn, wenn jetzt jemand anruft und vom Bauch weglacht und das Gefühl hat, er hätte Pilzvergiftung? Macht ihr da Ferndiagnosen oder wie sieht das aus?
Wenn wir uns an die Ferndiagnose würden wagen, dann würden sämtliche Pilzkontrolleure zu Recht Sturm laufen. Das machen wir selbstverständlich nicht. Aber trotzdem geht unsere erste Frage genau in die Richtung. Die erste Frage ist, sind Sie auf der Pilzkontrollstelle gewesen? Die Arbeit von diesen Kontrolleuren ist so zuverlässig, dass sie wirklich nur das rausgeben, wo definitiv ein Speispilz ist, also auch in Zweifelsfällen etwas nicht eindeutig ist, das nicht rausgeben, lasst uns so sicher sein, dass nichts Giftiges drin ist, dass wir die Leute beraten, dass wir sie gemäss ihren Beschwerden sollen behandeln. Also, dass wir können ausschliessen, dass etwas Giftiges drin ist.
Aber wir haben anfangs von dieser Stunde hier in der Sendung Treffpunkt auf DRS1 zwei Hörerinnen gehabt, die so ein Beispiel haben gebracht aus ihrer Erfahrung. Sie haben Pilz gegessen und haben nachher Bauchweh bekommen. Die eine Dame hat müssen brechen. Was würde denn da in einem solchen Fall dann noch fragen? Wie würde das so jemand behandeln, in Anführungsstrichen?
Die erste Frage eben dann nach der Kontrollstelle ist mit Nein beantwortet worden. Dann ist die nächste Frage, hat es in diesem Pilzgericht Pilz mit Lamellen drin gehabt? Hat es Röhrenpilz drin gehabt? Wir wissen, dass nur bei den Lamellenpilzen es sonnige Exemplar gibt, wo ein tödliches Gift drin hat, das vom grünen Knollenblätterpilz. Und dann merkt man gleich, ist das jemand, der das zuverlässig kann unterscheiden, Röhren und Lamellen. Wenn es ausschliesslich Röhrenpilze gewesen sind, das zuverlässig angegeben wird, dann kommt es darauf an, wie heftig die Symptomatik ist, dass man jemandem eine Teepause mit Zwieback und Tee empfiehlt oder den Gang zum Arzt, je nachdem. Wenn jetzt aber Lamellenpilze involviert sind, sind die Fragen nach der Dauer zwischen Mahlzeit und dem Auftreten der Symptome. Was wir immer machen, ist, empfehlen der Pilzkontrolleur, um halt im Nachhinein zu schauen, was ist in diesem Gericht drin gewesen.
Ja, aber wenn sie schon gegessen sind?
Ja, hat vielleicht noch Mahlzeit, der Rest der Rüstabfall. Das ist ein Teil von der Beratung. Der andere Teil von der Beratung ist, dass man jemanden dann unverzüglich ins Spital schickt, dass man mit der Behandlung anfängt, die sehr aufwendig, unangenehm, teuer ist, halt bis man kann ausschliessen, dass es ein potenziell giftig, tödlich giftiger Pilz drin hat.
Wie wenig braucht es denn eigentlich von einem Pilz, dass es zu einer Vergiftung kommen kann, Katharina Schenk?
Beim grünen Knollenblätterpilz, all anderen Arten, die auch das gleiche Gift drin haben, lange für einen Erwachsenen ein mittelprächtiges Exemplar von etwa 50 Gramm, um ein tödliches Leberversagen zu produzieren. Ist also wenig.
Und so etwas kommt auch noch vor, hier in unseren Breitengrad?
Das kommt immer noch vor. Es kommt vor bei Leute, die sich lange keine Hilfe suchen, die sich genieren, dass sie sich jetzt doch trampiert haben, die es rauszögern, die spät behandelt werden. Der letzte Todesfall war 2009 in der Schweiz.
Sagt mir noch schnell, was für Leute sind das, die sich selber vielleicht auch ein bisschen überschätzen und das Gefühl haben, sie können halt die Pilze schon gut?
Es sind Leute, die vielleicht seit 20, 30, 40 Jahren in die Pilz gehen, die Jahr in Jahr aus den gleichen sammeln, sich plötzlich auch etwas Neues wagen, die nicht in einem Verein angegliedert sind, wo sie sich Wissen aneignen, die nicht auf Kontrollstelle gegangen sind, sind in der Regel nicht ganz junge Leute. Es können aber jetzt auch zunehmend junge Leute sein, die sich mit der App sicher fühlen, mit dem Internet sicher fühlen.
Also eben erfahrene Pilzsammler, also, die das Gefühl haben, hey, sie haben alles im Griff. Und das im Griff zu haben, ist eben gerade gar nicht so einfach. Katharina Schenk vom Tox-Zentrum bei uns hier auch in der Sendung Treffpunkt. Was, wenn Kinder betroffen sind, die zum Beispiel im Wald beim Spielen irgendwelche Pilze ins Maul genommen haben? Antwort dazu gerade in wenigen Augenblicken. Hier auf der Seite Céline Dion. Ja, das heisst, der Treffpunkt über die laufende Pilzsaison in unserem Land. Pilze bieten ein wunderbares kulinarisches, wunderbare kulinarische Genüsse in ihrer ganzen Vielfalt, die die Natur hier schafft. Aber in ihnen hat es auch Gefahren, wenn wir jetzt gehört haben, weil es eben auch giftige Pilze gibt. Wer einen giftigen Pilz verwünscht hat, meldet sich so schnell wie möglich auf der Telefonnummer 145. Das ist das Tox-Zentrum Und von dort kommt meine Gesprächspartnerin Katharina Schenk hier im Studio. Sie ist Ärztin am Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrum, Spezialgebiet eben Pilzvergiftungen. Ich habe vorher angesprochen, Kinder, die im Wald spielen und dann irgendwie neuem Pilz entdecken, den vielleicht halt auch, weil ja, wir sind auch menschliche Wesen ins Maul nehmen und ein bisschen drum catchen. Wie häufig seid ihr mit solchen Anfragen betroffen, Frau Schenk?
Das sind zwischen 100 bis 150 so Anfragen pro Jahr, die da bei uns eintrudeln, meistens bei der ersten feuchtwarmen Saison im Juni bis in den Spätherbst.
Ist das auch wirklich gefährlich oder ist das jetzt mehr einfach im Empfinden von den Eltern, die erschrecken?
Es ist eine wahnsinnige Gratwanderung zwischen der Ernst von der Lage klar machen, aber auch nicht unnötig Panik schüren. Sehr viele kleine Pilzli sind unbekannt ihrer Giftigkeit. Es gibt aber halt auch dort ein, zwei Arten, wo das gleiche Gift wie der grüne Knollenblätterpilz drin haben. Und dann geht es in so einer Situation halt darum, möglichst schnell herauszufinden, kann das so eine gewesen sein, ja oder nein?
Also wenn man da unsicher ist, was soll man machen?
Als erstes Telefonhörer in die Hand 145 wählen. Da können unsere Ärztinnen, Beraterinnen am Telefon abschätzen, ob von der Umständen her es angemessen ist, dass man dem Kind aktiv Kohle gibt, wo ja der Giftstoff würde binden, daran hindern, dass er in den Körper kommt. Und andererseits einen Pilzkontrolleur auftreiben, der den Pilz anschauen kann und dann sagen, ist das einer, der gefährlich giftig ist oder nicht.
Katharina Schenk, wie erleben ihr in solchen Situationen die Eltern, die wahrscheinlich eine panische Angst haben?
Da gibt es alles. Es gibt von den panischen Eltern, die in Tränen ausbrechen, ihr Kind schon auf dem Sterbebett sehen, bis zu den sehr abgeklärten Eltern, die zügig, vernünftig das an die Hand nehmen. Da gibt es alles.
Wo überall heute eigentlich Kinderpilzvergiftungen auflesen? Das ist ja nicht einfach nur im Wald.
Das fängt im Blumentopf an, der auf dem Fensterbrett steht, im Gewächshaus, im Hausgarten, im Rasen rein, an einem alten Strunk, wo man mal einen Baum gefällt hat, im Garten, am Waldrand, in der Spielgruppe. Das Feld ist sehr, sehr breit. Auf dem Heimweg vom Kinski, da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Und wenn jetzt etwas so passiert, was für Notfallszenarien habt ihr für die betroffenen Patienten?
Wichtig ist immer, dass zwei Schienen gleichzeitig laufen. Das eine ist das Kind, das man sich darum kümmern muss, dass das Aktivkohlen überkommt. Und die andere Schiene ist die Identifikation des Pilzes. Manchmal muss man halt, wenn ein Kind einen ganz abgeschluckt hat und der Verdacht nahe liegt, dass es etwas Gefährliches ist, muss man halt mit der Behandlung anfangen. Man darf nicht zuwarten bei der Knollenblätterpilzvergiftung.
Und die Behandlung heisst?
Behandlung heisst im Spital Aktivkohle, es heisst eine Infusion, es heisst ein Stichli in die Vene, Flüssigkeit mit einem Gegenmittel, das es gibt für eine Knollenblätterpilzvergiftung, heisst leberschützende Massnahmen, bis ein Kind dann nach ein paar Stunden hat können bisseln und man im Urin hat können bestimmen, ob es von dem Giftstoff drin ist, ja oder nein.
Es geistern ja auch immer wieder so Sachen um, dass etwas könnte gefährlich werden, wenn man mit den Pilzen nicht richtig umgeht. Es heisst zum Beispiel im Volksmund, man sollte die Pilzgerichte nicht aufwärmen, sonst könnten sie giftig werden. Oder wie uns jetzt hier gerade der RS1-Hörer Hans-Peter Möri aus Brügg schreibt, besteht eine Gefahr, fragt er hat das gehört, wenn man zu einer feinen Pilzschnitte oder einem Pilzragout auch noch ein Glas Wein trinkt. Das könnte auch zu irgendwelchen Reaktionen führen. Könnt ihr dazu schnell abschliessend auch Stellung nehmen und die Gerüche mal aufräumen?
Das würde ich noch so gerne abschliessend kommentieren. Das eine Gläschen Rotwein, das hat noch niemandem geschadet zu einem feinen Pilzgericht. Das ist gar keine Sache. Es gibt einen einzigen Pilz, den Faltentintling, der einen Giftstoff drin hat, der den korrekten Alkoholabbau verhindert. Dann entsteht ein giftiger Zwischenschritt, der sehr, sehr unangenehme Beschwerden macht. Es hat einmal Gerüchte gegeben, dass ein Röhrling, ein nichtstilliger Hexenröhrling, das auch könnte machen, hat sich allerdings nie bestätigt. Also Bröstli
kann man da noch mal sagen, Frau Schenk. Aber gleich noch schnell zu dieser Geschichte. Also das mit dem Aufwärmen von Pilz, könnte man dort auch das Gerücht noch aus dem Weg räumen?
Kann man auch sehr gern. Wir leben im Zeitalter vom Kühlschrank. Den soll man benutzen, wenn man dann einen hat. Und das Gericht, wenn es abgekühlt ist, dort reinstellen. Nicht zwei Tage auf der Kombination stehen lassen. Dann ist man absolut auf der richtigen Seite. 24 bis sogar 48 Stunden kann man später ein Pilzgericht ohne Problem aufwärmen.
Informationen von der Katharina Schenk. Sie ist Ärztin am Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrum mit dem Spezialgebiet Pilzvergiftungen. Und ich sage es noch einmal, bei solchen Pilzvergiftungen, bei schlechtem Gefühl, unsicher sein nach Pilzkonsum, einfach so schnell wie möglich 145 Anrufe Toxzentrum. Aus der Katharina Schenk ist eine richtige leidenschaftliche Pilzsammlerin auch geworden, obwohl sie über Vergiftungen eigentlich zu den Pilz gefunden hat. Das ist ja noch etwas Spezielles. Da muss aber auch etwas dran sein. Ich weiss nicht, vielleicht habt ihr euch auch schon mal eins überlegt, um zu pilzeln. Pilz sammeln für Neueinsteiger. Wie rüstet man sich fürs erste Mal und auf was kommt es an? Wir fassen noch mal die wichtigsten Punkte für euch zusammen hier in der Sendung Treffpunkt auf DRS1 in wenigen Minuten.
Peppino, Peppino, figlio dell'amore, in quale vicolo strada batterà il tuo cuore, in quale culla di pietra pura imparerai la vita è un'avventura. Peppino, Peppino, tu la dovrai amare, amare è dura e senza frutti al sole, c'è più coraggio nella fantasia, la vita tua diventa. Con i tuoi occhi e con i miei occhiali, e non sei solo, solo nell'amore, Peppino dai tuoi occhi al cuore. Padre e un figlio con un solo abbraccio squarciano il tempo, vanno oltre lo spazio, cani randagi nella notte scura, la vita no. La vita no, non fa paura.
The sticks and the spades. The girl that I love, she is gone, she is gone.
Bee Gees auf DRS1. Wir haben es vom Pilz sammeln und ich habe gerade ein Mail bekommen von einem DRS1-Hörer, der sagt, das haben nicht alle gerne Pilzli. Nein, wissen wir.
Überall hat es Pilzli dran, Pilzli dran, Pilzli dran. Überall hat es Pilzli dran. Ich hasse da, ich hasse da. Champignon und Morchle, könnte ich glatt verworcheln. Steinpilz und Eier schwimmen, jetzt mag ich die einfach nicht mehr.
Dann hätten wir also die Partei jetzt auch bedient, aber kommen wir gleich noch einmal zu den Leuten, die gerne mal einmal möchten probieren, um Pilz zu sammeln. Wie rüstet man sich am besten als Neueinsteiger in diesem Gebiet? Und diese Frage geht an unseren Experten, der Hans-Peter Neukomm, Sekretär von der Vereinigung Amtlicher Pilzkontrollorgan. Herr Neukomm, wie packen wir das am besten an? Also was braucht es für eine Ausrüstung?
Es braucht eigentlich nicht viel für die Ausrüstung. Es braucht vielleicht gute Schuhe, lange Hosen, schon wegen der Zecken, damit man nicht zu viel von diesen lästigen, kleinen, spinnenartigen Tieren befallen wird. Ein Messer und vor allem eben einen luftdurchlässigen Korb.
Kein Plastik.
Also kommen von den Plastiken weg, weil dort drinnen fangen einfach die Pilze schnell an schwitzen und können nachher auch gute Speispilze giftig werden durch die Eiweißzersetzung.
Nicht nur schlecht, sondern giftig. Wie endet man richtig Pilze, Herr Neukomm?
Also eben, wie schon gesagt, also der Pilz, im Prinzip kann man ihn auch abschneiden, wenn man ihn aber wirklich 200%ig sicher kennt, oder? Am besten ist, wenn man den Pilz ausdrehen tut, weil dann hat man auch die wichtigen Merkmale an der Stielbasis, die für einen Kontrolleur auch ausschlaggebend sind.
Der hat den Kontrolleur angesprochen. Wie findet man einen professionellen Kontrolleur, wo ich 100%ig sicher kann sein, der ist ausgebildet worden, der weiss, um was es geht?
Also viele Gemeinden in der Schweiz bieten ja so eine amtliche Pilzkontrollstelle an, die geleitet wird von einem Pilzkontrolleur, der die Ausbildung bei der WABCO gemacht hat und ein Diplom hat. Über Gemeinden kann man sicher das herausfinden, wo die amtlichen Pilzkontrollstellen in der Gemeinde sind und die Öffnungszeiten, aber auch bei der, im Internet unter www.wabco.ch.
Und für all die, wo das jetzt schnell gegangen ist, wir haben natürlich auch die Verlinkung bei uns auf drs1.ch auf die Internetseite. Muss man noch schnell etwas sagen wegen der Menge, die man überhaupt darf nehmen? Wir haben ja heute Morgen gehört, es gibt hier Leute, die sind sehr gierig und übertreiben es masslos. Es ist von Kanton zu Kanton geregelt, da muss man sich einfach vor Ort informieren.
Ja, das ist richtig, oder? Wir haben halt den Föderalismus und jeder Kanton hat seine eigenen Pilzschutzverordnungen, oder? Leider noch. Vielleicht werden sie ja mal mit den folgenden Jahren abgeschafft, oder? Das wäre
oder vereinigt.
Ja schön, oder? Ja,
oder noch schöner, wir könnten auf die Vernunft gehen von den Leuten.
Ja, genau, auf die Vernunft von den Leuten, damit nicht zu viel gesammelt wird. Aber im Kanton Zürich zum Beispiel besteht halt immer noch ein Pflückverbot vom 1. bis zum 10. vom Monat und man darf nur 1 Kilo pro Person und Tag sammeln.
Kommen wir doch noch zum letzten Teil vom Pilzsammeln, vom Essen eigentlich. Wie, was, oder was muss man beachten beim Geniessen von Pilz? Was könnt ihr uns da noch mit auf den Weg geben? Ihr seid ja im kulinarischen Sattelfest, Hans-Peter Neukomm. Nehme ich jetzt mal an.
Ja, Sattelfest ist jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Ich bin kein Gourmet-Koch, oder? Aber ich tue auch gerne kochen.
Ja, aber also, ihr wisst, wie man Pilz kocht.
Ja, ja, gut, ein Hobbykoch, oder? Ja. Wie man dem so schön sagt, oder? Nein, also Pilze sollten gut gekocht werden, weil es gibt viele Pilze, die sind roh, giftig, oder? Und roh sollten kein Pilz genossen werden, außer dem Eispilz, am roten Gallertrichter und den guten Trüffel.
Mhm. Und wie würden die würzen?
Ja, also ich kann Ihnen vielleicht noch ganz kurz schnell mein Lieblingsgericht verraten, oder? Das sind Reizken, gut gebrötelt in Olivenöl, mit Salz und Pfeffer abgeschmückt und dann einen Schuss Whisky dabei dazu und mit Parmesan, geriebenem Parmesan überbacken.
Das ist, alles, miteinander. Das ist alles. Es braucht nicht mehr, es braucht nicht weniger.
Ja,
das
also
ganz
vor allem Zwiebeln und Knoblauch verwende ich praktisch nicht, weil das ja auch das feine Aroma von den Pilzen überdecken tut.
Es ist genau das, was viele Leute doch machen. Zwiebeln und Knoblauch
ja,
dran.
Ich weiss, ich weiss.
Du schmeckst Pilz gar nicht am Schluss.
Genau, nur noch Knoblauch und Zwiebeln, oder?
Hans-Peter Neukomm, eine Frage sei mir zum Schluss jetzt noch erlaubt. Ich weiss, das ist immer eine sehr heikle. Wo sind die besten Plätze?
Ja, also die besten Plätze werden natürlich von den Pilzeln nicht verraten. Vor allem von den Trüfflern, oder? Das ist ja ein eigenes Völkli und so. Die hüten ihre Fundplätze wie einen geheimen Schatz. Selbst am Stammtisch unter ihresgleichen. Es wird nie über die Fundplätze gesprochen.
Also das Geheimnisvolle bleibt in dieser ganzen Thematik vom Pilzsammeln bis zu den Plätzen, die geheim bleiben. Vielen herzlichen Dank für die Informationen, Hans-Peter Neukomm, und merci fürs Dabeisein hier in der Sendung Treffpunkt zur Pilzsaison.
wochenlang steh ich schon da. Wochenlang plag ich mich an. Ich spül mir die Finger wund und sing so gar, da kommt die Sonne. Doch es ist zum Narrisch werden. Keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich genug. Ich frag mich, was ich da tue. Da geht den ganzen Tag der Wind. Nix als Baustellen, dass kein Mensch was findet. Die Buren hädeln sind ein Gras. Und im Kaffeehaus brennt's die aus.
Ich will heim nach Fürstenfeld. SDS da auf der Seis.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.